Liebe Zuhörer unseres Radios, wir sind bei der Auslegung dieses dritten Buches der Kindheitsgeschichten vom Papst Benedikt. Das ist natürlich jetzt auch ein großes Geschenk für diese Adventszeit und für die kommende Weihnachtszeit, weil wir uns dadurch spirituell einstimmen können. Der Papst beginnt mit dem Stammbaum, mit der Frage nach dem Woher Jesu. Die Evangelien sind geschrieben, um darauf Antwort zu geben, woher er kommt. Wenn Matthäus sein Evangelium mit dem Stammbaum Jesu beginnt, so will er die Frage nach Jesu woher gleich vom Beginn an in das rechte Licht rücken. Der Stammbaum steht als eine Art Überschrift über dem ganzen Evangelium. Lukas hingegen hat den Stammbaum Jesu an den Beginn seines öffentlichen Wirkens gesetzt, gleichsam als öffentliche Vorstellung Jesu, um mit anderen Akzenten dieselbe Frage zu beantworten. Im Vorgriff auf das, was dann das ganze Evangelium entfalten wird. Versuchen wir nun, die wesentlichen Absichten der beiden Stammbäume zu verstehen. Für Matthäus sind zwei Namen maßgebend, um das Woher Jesu zu begreifen: Abraham und David. Jesus wird also bei Matthäus Sohn Abrahams und Sohn Davids genannt. Mit Abraham beginnt, nach der Zerstreuung der Menschheit im Anschluss an den Turmbau zu Babel, die Geschichte der Verheißung. Hier kann man eigentlich die Heilsgeschichte dann ganz konkret greifen. Das andere, nach der Flut und was vor der Flut war, verschwindet sozusagen in einer mythischen Vorzeit. Aber mit Abraham beginnt wirklich die Geschichtlichkeit des Glaubens. Und es ist übrigens das erste Mal, dass Gott, das hat er nicht einmal im Paradies getan, sich zu einem Menschen an den Tisch setzt. Der Besuch der drei Männer, das hat man immer verstanden als ein Hinweis auf die Dreifaltigkeit bei Abraham. Abraham weist auf das Kommende voraus. Er ist Wanderer, nicht nur vom Land seines Ursprungs in das Land der Verheißung, sondern Wanderer auch im Hinausgehen aus der Gegenwart aufs Künftige zu. Sein ganzes Leben weist nach vorn, ist Dynamik des Gehens auf der Straße des Kommenden. So stellt ihn mit Recht der Hebräerbrief als Pilger des Glaubens aufgrund der Verheißung dar. Dann zitiert der Papst Hebräer 11,10. Er erwartete die Stadt mit den festen Grundmauern, die Stadt, die Gott selbst geplant und gebaut hat. Die Verheißung für Abraham bezieht sich zunächst auf seine Nachkommen, aber sie reicht darüber hinaus. Durch ihn, durch diesen Nachkommen, der eigentliche Sohn Abrahams, ist ja nicht Isaak, sondern Jesus Christus. Und von dem ist in der Genesis schon gesagt worden, durch ihn sollen alle Völker der Erde Segen erlangen. So ist in der ganzen Geschichte, die mit Abraham beginnt und auf Jesus zuführt, der Blick aufs Ganze gerichtet. Über Abraham soll Segen für alle kommen. Und das ist auch im Neuen Testament wichtig. Wir beten ja täglich, dass Benediktus, die Priester, wir hier in der Kirche im Stundengebet. Und da heißt es, dass an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, auch im Magnificat, dem Loblied der Mutter Gottes, jeden Tag in der Festwoche wird es gesungen. Er denkt an das Erbarmen, das Abraham unseren Vätern erwiesen hat. Das Versprechen an Abraham. Was ist das Versprechen an Abraham? Der Nachkomme und Land. Und wie hat sich das erfüllt? Im irdischen Leben Abrahams doch gar nicht. So gut wie gar nicht. Als 100-Jähriger bekommt er noch den Sohn und dann ein paar Quadratmeter, die er für einen Wucherpreis dem Hethiter Ephron abkaufen kann bei Mamre. Das war alles. Er musste also in das verheißene Land hineinsterben, um dieses Land in Besitz zu nehmen, liebe Freunde. Ein paar Quadratmeter, so hat sich in seinem irdischen Leben die Verheißung Gottes erfüllt. Dieses Land gebe ich dir. Er musste im Vertrauen sterben darauf, dass das stimmt. Es wird in der Heiligen Schrift immer wieder gesagt, dass wir Söhne Abrahams sind. Wenn das wirklich jetzt stimmt, was der Papst hier sagt, und Matthäus beginnt ja seinen Stammbaum immer wieder, dass er sagt, Jesus Christus ist der Sohn Abrahams, er ist der eigentliche Sohn. Das ist der, auf den die Verheißung ausgesprochen war. Du wirst einen Sohn bekommen. Er ist der Sohn Abrahams, Jesus Christus, nicht so sehr Isaak. Und das Land, das er bekommt, ist nicht nur Palästina, es ist die ganze Erde. Das heißt, die Verheißung Gottes erfüllt sich überreich. In alle Ewigkeit wird Jesus Sohn Abrahams genannt. Aber eben nicht in seinem irdischen Leben. Und das ist Glauben. Das ist Vertrauen. Dass sich die Verheißungen Gottes erfüllen. Freilich nicht so, wie wir es uns so vorstellen. Vom Anfang des Stammbaums her geht so der Blick schon auf das Ganze und auf das Ende des Evangeliums, in dem der Auferstandene den Jüngern sagt, macht alle Völker zu meinen Jüngern, geht hinaus in die ganze Welt. Sie merken es, die ganze Welt. Das ist die Verheißung des Landes. Die ganze Erde wird er bekommen, in Besitz nehmen. Mit Söhnen Abrahams und Töchtern. Und das sind wir Christen. In der besonderen Geschichte, die der Stammbaum zeigt, ist doch von Anfang an die Spannung aufs Ganze hin gegenwärtig. Die Universalität von Jesus' Sendung ist in seinem Woher mitgegeben. Die Struktur des Stammbaums und der von ihm erzählten Geschichte ist freilich ganz von der Gestalt Davids bestimmt, des Königs, dem die Verheißung eines ewigen Reiches gegeben worden war. Und dann diese große Verheißung von Nathan, dein Thron wird auf ewig Bestand haben. Der Stammbaum, den Matthäus vorlegt, ist von dieser Verheißung geprägt. Er ist aufgebaut in 3x14 Generationen, aufsteigend von Abraham bis zu David, dann absteigend von Salomon bis zur babylonischen Gefangenschaft und dann wieder aufsteigend bis zu Jesus hin. Es wird immer wieder gesagt, ausdrücklich 3x14 Generationen, obwohl es gar nicht stimmt. Das können Sie leicht nachschauen, denn in den Königsbüchern und den Chronikbüchern ist ja ganz genau dargelegt, wer welchen König gezeugt hat, wer der Vater war, der Großvater. Das heißt, wir haben es mit einer theologischen Konstruktion zu tun. Manche Könige sind ausgelassen worden, sodass es sozusagen heißt, der Großvater zeugte den Enkel, der Sohn ist ausgelassen worden, um auf die Zahl 14 hinzukommen. Der für immer bleibende König erscheint freilich ganz, als man vom Modell David her hätte, ganz anders, als man daher denken hätte können. Diese Gliederung wird noch deutlicher, wenn man bedenkt, so der Papst, dass die hebräischen Buchstaben des Namens David den Zahlenwert 14 ergeben. Und dass so auch von der Symbolik der Zahlen her David, sein Name und seine Verheißung den Weg von Abraham bis zu Jesus hin prägen. So, da muss man jetzt ein bisschen einhalten, um das Ihnen verständlich zu machen. Immer wieder 14 Generationen. Die Zahl Davids ist 14. Was heißt das? Im Hebräischen war es so, dass die Buchstaben auch Zahlen waren. Das hebräische Alphabet beginnt so: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Waf, Sein. Im Hebräischen werden die Vokale ausgelassen. Wenn Sie also den Namen David haben, dann bleibt nur noch das D, das V und das D stehen. Alles klar? Das D ist der vierte Buchstabe im Alphabet. Jetzt haben wir also am Anfang das DVD, also DVD. Da haben wir 2x4, gibt 8. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Waf. Waf ist das sechste Buchstabe im Alphabet und das ist das V bei uns. Also haben wir, wenn Sie jetzt diese Konsonanten hintereinander schreiben, haben Sie das 4, 6, 4, das ist David. Die Zahl Davids ist 14. Und das möchte der heilige Matthäus deutlich machen. Alles ist auf David hin konzipiert. Er ist der König, das Vorbild schlechthin. Ihm ist die Verheißung gegeben worden. Dein Thron wird auf ewig Bestand haben. Und da nimmt Matthäus alles in Kauf, auch dass er sozusagen den Stammbaum türkt, dass er einzelne Generationen auslässt. Es ist schon ein bisschen heftig, wenn Sie das genauer betrachten. Es geht um eine theologische Konstruktion und um die Verheißung, die an König David gegeben ist. Also Sie merken, wenn man das näher betrachtet, aber das muss man natürlich auch wissen und muss einem auch erklärt werden. Wofür habe ich denn letztlich 6 Jahre Theologie studiert, um das Ihnen auch erklären zu können? Ist das schon interessant? Jesus ist der Sohn Abrahams, er ist der Sohn Davids. Die Zahl Davids ist 14 von seinem Namen her. Es segne, heile und behüte sie der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.